Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute. Ich habe jemanden am Start. Man könnte sagen, wir sind im weitesten Sinne Kollegen. Denn ich arbeite ja in meinem Hauptjob bei Bertelsmann, dort bei Bertelsmann Investments. Dort bin ich CEO von Embrace. Und ich spreche heute insofern mit einem Kollegen, weil zu Bertelsmann Investments auch die Firma Appline gehört. Und dort ist mein Gast heute Ingmar Krohm. Er ist Managing Director People and Group Services und wir sprechen im Rahmen des CHRO Talks heute über die Herausforderungen bei Applike. Ingmar, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du am Start bist.
Moin Moin, bin auch gerne dabei. Schöne Grüße aus Hamburg.
Sehr gut. Ja, schöne Grüße aus Hamburg. Dort ist die Applike Group und da bist du seit einiger Zeit tätig. Wie bist du denn da überhaupt gelandet? Wie war dein Weg sozusagen dorthin? Du hast ja vorher auch schon ein paar andere Dinge gemacht.
Ja, kann ich gerne ein bisschen was erzählen. Ich bin in Berlin geboren, aber in Niedersachsen aufgewachsen und bin dann nach dem Abitur, nach einem Jahr Zivildienst beim Jurastudium in Hamburg gelandet. Im Schwerpunkt Arbeitsrecht habe ich mich dann ein bisschen ausgetobt und ein paar Jahre investiert und habe dann schnell gemerkt, dass das Thema Arbeitsrecht ein zu eng gestecktes Terrain für mich war, einfach für mich persönlich. Und deswegen habe ich noch ein Studium Management und HR draufgesattelt und bin dann durchgestartet im eigentlichen Job. Ich war 6 Jahre bei McKinsey, habe da viele spannende Themen auch getrieben, Führungskräfteentwicklung, Performance Management, aber auch Themen wie Offshoring, Nearshoring von Zentralfunktionen. Und dann hatte ich 2 Stationen in der Medizintechnik und Pharmaindustrie. Zunächst bei Johnson & Johnson und dann bei Olympus. Das sind ja 2 sehr, sehr große Konzerne, globale Konzernstrukturen, Matrix-Organisationen, die aber inhaltlich sehr unterschiedlich sind. Und bei Johnson & Johnson war das Interessante zu sehen, das war HR in der High-End letzten Ausbaustufe. Da war wirklich alles durchoptimiert, Shared Service Center, extrem strategische HR-Business-Partner und auch sehr gute Center of Expertise. Ja, und da ging es im Produktionsfeld dann viel für mich um Pandemie-Management, Betriebsratsverhandlungen und auch Umstrukturierung. Bei Olympus war es dann komplett anders. Gleich große Strukturen fast, aber eher klassisch noch alles. Und da war alles im Umbruch. Also ich habe dann da Aufbau, Talentmanagement, Succession Planning gemacht, Performance Management implementiert und auch 2 Sachen gemacht, auf die ich echt stolz bin. Das eine war, wir haben komplettes Recruiting umgebaut, Active Sourcing erstmalig eingeführt, so wie man das halt heutzutage im enger werdenden Talentmarkt auch machen muss. Und das 2. Thema war Strategic Workforce Planning auf Konzernebene für die HR-Funktion, pilotiert, implementiert. Viel strategischer kann man eigentlich nicht arbeiten. Und als ich dann nach 10 Jahren größeren Strukturen das Gefühl hatte, jetzt möchte ich noch mehr Impact auf die Straße bringen. Ich möchte diese breite Toolbox von Themen, die ich mir antrainiert habe und die ich gelernt habe, noch stärker umsetzen. Dann war irgendwie der Zeit gekommen, mal in das Thema Startup Scale-Up zu schnuppern. Und dann habe ich mit den Gründern der Applike Group, Carlo Selinski und Jonas Thiemann, mich gründlich ausgetauscht. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu starten. Und dann bin ich zum 01.01.2023 bei Applike durchgestartet.
Spannende Karriere. Du hast eben eine Sache erwähnt, die wusste ich doch gar nicht, das mit dem Jurastudium und dann nochmal was draufgesattelt, weil dir das eine ein wenig zu eng war. Also meine These ist ja, zur Rolle von Human Resources und da immer diese beliebte Diskussion, hat man Platz am C-Level-Tisch. Da jammern ja viele drüber. Wo ich dann manchmal denke, jo, dann müsst ihr euch aber auch mal hinstellen und sagen, das ist meine Agenda und das will ich erreichen und daran bin ich dann auch messbar. Und das ist immer mit unternehmerischem Risiko verbunden, auch in HR, wenn man sich so positioniert. Wenn man sich so positioniert, dann hat man auch eine Chance, an diesem Tisch zu sitzen. By the way, ist bei dir ja auch passiert. Du bist ja Teil der Geschäftsführung bei Applike. Ich glaube, dass das in der Vergangenheit und in vielen Organisationen daran krankt, und das ist jetzt kein Vorwurf an die Menschen, die das gemacht haben, weil das ja auch eine wichtige Kompetenz ist. Aber wenn man nur in Anführungsstrichen Jura gemacht hat, dann ist man sehr stark risikovermeidend unterwegs. Das ist ja im Kern dessen, was man dort lernt. Und ich glaube, dass daran teilweise auch es ein bisschen hapert in einer Unternehmenswelt, die immer dynamischer wird, die in Teilen globaler wird, die aber in Teilen auch technologischer wird, dass viele sich gar nicht so trauen, sich zu exponieren. Kannst du mit der These was anfangen oder sagst du, oh, nee, sehe ich anders?
Ich glaube, ich kann ihm viel abgewinnen. Das, was ich bei Applike jetzt, vielleicht kleiner Vorgriff schon auf das, was gleich noch kommt, in den letzten 3, 3,5 Jahren auch gelernt habe, ist, dass es oftmals genügt, einfach erstmal loszulegen und 80% zu machen. Ja, denn man kann sich im Klein-Klein der Risiken total verstricken, lähmt sich selber und kommt gar nicht voran und verliert Monat um Monat um Monat. Das sieht man ja an großen Projekten oder an Strategien, die letztlich dann nach Monaten verabschiedet werden, aber vielleicht gar nicht implementiert werden, weil die Zeit sich schon überrollt hat.
Ja. So.
Und auch als HRler, man kann jetzt monatelang überlegen, welches das beste Tool ist, was man jetzt implementiert. AI überrollt gerade ganz, ganz vieles. Vielleicht brauche ich am Ende gar kein Tool mehr.
Ja,
und sich da einfach auf den Weg zu machen und den Business Impact immer wieder hervorzustellen, auch den ganz engen Kontakt zu suchen zu den Gründern in meinem Fall oder zu den MDs unserer 4 Firmen, das ist total wichtig. Und ohne das funktioniert es nicht, dann spule ich meine Agenda ab. Die könnte richtig sein, aber worauf basiert die? Auf meinen Vorerfahrungen bei anderen Unternehmen vorher? Auf dem, was man als HR so macht an Best Practices? Da mag viel von richtig und zutreffend sein, aber vieles auch nicht passend. Und da muss ich mich immer wieder selber challengen.
Ja, spannend. Du hast jetzt gerade Applike angesprochen. Natürlich müssen wir auch darüber reden. Seid ihr eigentlich noch ein Startup? Seid ihr schon auf dem Weg, ein Scale-Up zu sein? Am Ende ist das vielleicht auch nur Wording. Vielleicht reden wir erstmal darüber, was macht Applike überhaupt?
Ja. Applike ist tätig in der sogenannten App-Economy. Und die Grundfrage ist dort, wie kann man mit einer App Geld verdienen? Denn fast alle Apps, also die überwältigende Mehrheit muss und will ja auch Geld verdienen. Und da kennt jeder von uns, der auf seinem Smartphone Apps nutzt, mindestens mal 4 Ansätze, wie man Geld verdienen kann. Es gibt zum Beispiel den kostenpflichtigen Download. Da denke ich so an hochwertige Wanderkarten-App. Ich war gerade im Schwarzwald, wandern mit der Familie im Urlaub. Ja, und da kann man schon Geld ausgeben.
Ich muss total lachen. Ich habe mir gestern endlich mal Komoot auch gekauft.
Ja, siehst du. So. Hast du Geld ausgegeben.
Und auch mal auch direkt wandern gestern.
Ja, sehr gut. Mal gucken, ob die anderen Ansätze auch auf deinem Handy hast. Gibt's Abo-Modelle, Spotify, der Klassiker. Klar. Ja, so. Dann gibt's In-App-Purchase. Die App zunächst ist gratis, vielleicht die Wander-App, aber wenn du den spezifischen super Traumweg mit Panorama-View haben möchtest, dann bezahlst du halt nachträglich. Und dann, und das ist der größte Kanal meines Erachtens, ist das Thema Werbung. Und da gibt es ja auch verschiedene Ausspielungsarten. Banner, die dann nur am Rande irgendwie aufploppen, Pop-ups, die den Screen beherrschen, Video, also alle möglichen Arten. Und eine Art der Monetarisierung kommt selten alleine, das heißt, häufig findest du auch Kombinationen. Und Applike ist jetzt eine Tech-Plattform, die mit ihren 4 Unternehmen App-Publishern dabei hilft, neue User für ihre App zu finden. Das nennt man User Acquisition. Und zwar die richtigen User. Nicht irgendwelche, sondern ganz klare Kampagnen. Das kennst du auch aus deinem eigenen Geschäft. Und das andere ist dann, die existierende Userbase global zu monetarisieren. Und da eröffnen wir komplett neue Umsatzkanäle in der App, was man mit den schon existierenden Usern tun kann.
Interessant. Also wenn ich das erklären soll, sage ich das immer sehr, wie soll ich sagen, wahrscheinlich naiv, aber in einem Satz, Applike schafft irgendwie die Werbeinfrastruktur für Mobile Gaming. So beschreibe ich das. Da machst du jetzt unter anderem die HR-Arbeit. Was sind da gerade die ganz großen Herausforderungen? Also wenn ich so von der Seitenlinie zuschaue, dann kann man erstmal feststellen, ihr habt ein gigantisches Wachstum eigentlich, also als Applike Group, was sozusagen die Produktdiversifikation einerseits angeht, was die Regionalität angeht, das ist zumindest von außen betrachtet ultradynamisch. Und wie bewegst du dich da jetzt? Was sind da die großen Themen?
Als ich bei Applike vor 3,5 Jahren angefangen habe, hat sich 99% der Themen in Hamburg abgespielt. Wir hatten damals 175 Mitarbeiter, es war alles relativ gleich verteilt und Bertelsmann hatte gerade 100 Millionen Euro investiert, das ist ja auch alles öffentlich. Und es ging jetzt darum, mit den Gründern gemeinsam diesen Wachstumsschub vorzubereiten und dann auch umzusetzen. So. Und seitdem ist ganz, ganz vieles passiert. Im ersten Jahr ging es eigentlich darum, HR und auch Recruiting erstmal so aufzusetzen, dass das Chaos, was so in den letzten 2 Jahren davor entstanden war, ich nenne das immer engagiertes Chaos, weil da waren Leute mit ganz viel Herzblut dabei und es musste ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell passieren und es fehlte auch ein bisschen Expertise. Aber das konnte man dann halt mit dem Engagement, was da ist und mit der Energie ganz gut kanalisieren und relativ schnell Strukturen einsetzen. Ja, Prozesse schaffen. Personio haben wir eingeführt als Tool. Wir haben Job Descriptions erstmalig aufgesetzt. Wir haben überlegt, wie arbeitet man eigentlich zusammen mit dem Business und so weiter. Das ging dann relativ schnell. Und dann habe ich noch das Thema Office Management und interne IT übernommen, wo ähnliche Fragestellungen sich stellten. Ja, und dann habe ich eine Teamlead-Struktur aufgebaut, so, weil das einfach sonst für mich nicht machbar gewesen wäre. Und weil auch frische Expertise reinkommen musste. Ich weiß ja auch nicht alles, ganz im Gegenteil. Ich muss auch noch vieles lernen. Und dann war so nach dem ersten Jahr diese erste Phase abgeschlossen. Und auf einmal hat eines unserer Unternehmen, nämlich Edjo, global unfassbar stark skaliert. Und wir sind jetzt in den letzten 24 Monaten auch global so stark gewachsen, dass wir nun stramm Richtung 500 Mitarbeiter marschieren. Mittlerweile haben wir 50% unserer Workforce im Ausland und mussten das alles aufbauen von der Pike. Angefangen in Boston, US, dann Singapur, Japan, dann ein paar andere Länder auch in Europa. Und mittlerweile haben wir auch die ersten Leute einstellen können in Brasilien und China und Korea. So. Und das muss man alles begleiten. Und in der App-Economy, das ist extrem kompetitiv. Ja. Und da geht es wirklich darum, extrem schnell zu sein. Ein Monat schneller oder weniger hat schon echt einen Impact auf den Umsatz. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sozusagen die Umsatzzahlen für zum Beispiel APEC sehe. Und das zeige ich meinen HR-Teams und auch unserem Finance-Team immer wieder, damit sie sehen, was für einen Impact sie da eigentlich auch schaffen. Mhm. Das ist total schön zu sehen. Ja, und einen Monat früher oder später das japanische Team aufzubauen und bezahlen zu können, das war toll. Und manchmal baut man halt dann eine halbwegs tragende Struktur, um die Leute erstmal an den Start zu bekommen und kümmert sich dann nach Vertragsschluss darum, wie man die Leute bezahlt, wie die Versicherungsleistungen aussehen. Benefits kommen dann erstmal ganz am Ende. Wenn man das alles vorziehen würde, wir sprachen ja gerade darüber, der große Riesenplan, wo alles perfekt ausgearbeitet ist, dann startet man ein Jahr später mit Perfektion, aber vielleicht zu spät.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil an dem, was du hier schilderst, wird halt deutlich, wie eng der Business Impact verknüpft ist, sozusagen logischerweise der Business Impact von HR mit dem, was eigentlich im Unternehmen passiert und auch verknüpft sein muss. Und damit ist implizit, du hast es ja gerade in anderen Worten gesagt, dass 100% Sicherheit und Risikovermeidung gar nicht funktionieren kann. Du kannst ja nur sozusagen den bestmöglichen Weg gehen, 80-20-Regelung, und dann Speed geben, weil du sonst wahrscheinlich scheiterst, so wie du es gerade angedeutet hast. Du hast dann das perfekte Instrumentarium, die perfekte Situation, aber die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Wie macht man das?
Gleichzeitig, Gero, muss man aber auch den Blick dafür bewahren, wo braucht es 100%?
Ja, klar.
Denn je größer du wirst und je mehr du dich auch in Legislativen und Jurisdiktionen umtreibst, die du nicht kennst und wo es vielleicht auch Strafen gibt, wenn du bestimmte Sachen falsch machst, umso mehr musst du auch entscheiden, wo gebe ich 100% rein, wo reichen 80%. Und darauf müssen wir unsere Mitarbeiter hier in der AppLike Group extrem trainieren und sensibilisieren, in allen Teams, im Finance-Team, im HR-Team, im IT-Team und so weiter. Und wir nennen das hier Small Mode und Big Mode. Und das führt nochmal zurück zu den anderen Firmen, die wir haben. Zum Beispiel unsere Firma Just Track. Das sind 30 Entwickler, die in den letzten Jahren mit ganz, ganz viel Herzblut und Expertise ein tolles Produkt aufgebaut haben. Eine Analytics- und Attribution-Plattform. Brauchen wir nicht ins Detail gehen. Und jetzt haben wir einen MD eingestellt, der Go-to-Market erstmalig umsetzen wird. Die sind also in einer ganz anderen Phase. Und wenn ich da jetzt die großen Strukturen implementieren und einbauen würde, würde ich alles lähmen. Das ist der Small Mode. Da muss man einfach mal eine Lösung finden und vielleicht mal Sachen einfach von heute auf morgen fixen. Ja. Und auf dem anderen Ende des Spektrums befindet sich die Firma Edjo, wo es immer mehr auch Themen gibt, wo man doch mal 90 oder 100% korrekt handeln muss.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst. Ich hatte am Wochenende so einen kleinen Artikel geschrieben, wo es so ein bisschen die CHRO-Agenda geht, aus meiner Perspektive. Muss gar nicht richtig sein. Und so ein paar Dinge, die du angesprochen hast, fließen da auch mit rein. Also dieses ganze Thema, die Governance sicherzustellen, dass ich mich in einem rechtlich sicheren Fahrwasser bewege in den Regionen, in denen ich tätig bin. Also da ist ja Deutschland oder Europa deutlich anders aufgestellt als beispielsweise die USA oder Asien. Ganz andere Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dahin zu gucken. Das Zweite, glaube ich, was wirklich wichtig ist, da können wir auch mal drüber sprechen, auch wie ihr das macht, eine Vertrauenskultur herzustellen bei dieser rasanten Geschwindigkeit, die ihr habt. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, also das ganze Thema Führungskräfteentwicklung spielt bei uns eine große Rolle inzwischen. Performance Management auch. Und aus meiner Sicht hat das sehr viel auch mit Vertrauen zu tun. Also wie redet man eigentlich miteinander? Welche Kultur baut man auf? Wie will man miteinander umgehen? Spielt ja in solchen Kontexten eine große Rolle, und zwar nicht aus reinem Altruismus, aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern damit der Laden wie geschmiert läuft. Das ist ja eigentlich das, worum es am Ende geht. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein paar Einblicke geben, wie das bei Applike so läuft. Führungskräfteentwicklung, Performance Management.
Ja, sehr gerne. Führungskräfteentwicklung ist, glaube ich, in jedem Unternehmen ein sehr, sehr wichtiges Thema. So. Ich bin bei McKinsey und auch bei Johnson & Johnson durch sehr prägende, sehr gute Führungskräfteentwicklungsprogramme selbst durchgelaufen und habe da enorm von profitiert. Als ich dann bei Applike gestartet bin, war das für mich sofort ein Thema, um das ich mich gerne kümmern wollte. Aber ich war dafür ein Jahr zu früh dran, habe ich ja gerade beschrieben. Wir hatten da im Business doch komplett andere Prioritäten. Das heißt, die Expertise, die ich in dem Bereich habe und das Interesse an diesem Thema, war einfach zu früh. Das musste ich parken. So. Mittlerweile ist es so, dass wir intern zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in ihre erste Führungsrolle befördern konnten, was super ist, auch für die interne Weiterentwicklungskultur, und haben zudem auch diverse First-Time-Leads aus externen Unternehmen eingestellt. So, und jetzt ergibt sich der Bedarf, die wiederum schnell auf das nächste Level zu bringen, ja, und die Führungskompetenzen zu vermitteln. Und Startpunkt war die Definition, wie Leadership bei Applike oder in Firmen aussehen soll. Und da sind so ein paar Evergreens dabei, so der Dreiklang, den wir alle kennen aus Leading Self, Leading Others und dann Leading Across the Organization, also nicht im Silo-Team. Delegation, Feedback, Recruiting, Onboarding, Konflikte, und bei uns nutzen wir zum Beispiel das DISC-Modell, um einfach mal die Kommunikationspräferenzen zu hinterfragen. So, und da haben wir eine einjährige Journey entwickelt, da sind wir jetzt gerade dabei, die auszurollen mit einem Kickoff, Modul und dazwischen so kleine Tasks und Knowledge Bytes. Also alles letztlich dann doch, wie man das State of the Art macht. Nur zum richtigen Zeitpunkt und extrem customized auf die Firma. So. Und für erfahrene Führungskräfte machen wir dann eher on demand oder externes Coaching auf Nachfrage, wie man das einfach sinnvollerweise so machen kann. Und beim Performance Management, finde ich, ist es ähnlich. Da muss auch jedes Unternehmen den Weg finden für sich. Es gibt so ein paar Best Practices an der Stelle und so ein paar zentrale Designkriterien. Wie oft mache ich das im Jahr? Wie viel Struktur habe ich? Habe ich zum Beispiel Kompetenzmodelle oder Leitfragen? Oder ist das alles sehr, sehr offen gestaltet? Habe ich Ratings? Wenn ja, irgendwie welche Skala? Wie stark ist die Verknüpfung mit Gehalt und Beförderung? Das sind so die Sachen, um die man sich einfach mal Gedanken machen muss. Aber dann die Anwendung, das muss sehr, sehr stark aufs Unternehmen angepasst werden. Und da haben wir bei Applike auch einen guten Weg gefunden, haben innerhalb kürzester Zeit dann aber auch zwei Sachen verändert, zwei zentrale Designkriterien, will ich gar nicht ins Detail gehen, ausprobieren, iterieren und anpassen, falls nötig. So wie im Produkt ja auch.
Was mich da interessiert, Applike besteht, du hast es eben schon angedeutet, ja aus mehreren Einzelunternehmen. Und die Geschwindigkeit, das hast du auch schon gesagt, die ist unterschiedlich. Also, ne, das eine Einzelunternehmen gibt es halt schon länger, die haben einen ganz anderen Reifegrad, eine ganz andere Situation gerade. Da geht es vielleicht eher um die Erschließung globaler Märkte, wohingegen bei anderen Unternehmen vielleicht noch am Produkt gefeilt wird. Ich spinne jetzt rum, ne? Also das ist jetzt hypothetisch. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ja, man kann natürlich sagen, bei Applike ist das Performance Management so und die Führungskräfteentwicklung so. Nur auch da wird es ja so sein, dass innerhalb von Applike in den Einzelfirmen auch da der Reifegrad unterschiedlich ist. Was ja durchaus eine Herausforderung sein kann. Ist das eine aus deiner Sicht? Wenn ja, wie managt ihr die? Oder sagst du, das ist eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung, weil die Firmen gar nicht so übergreifend miteinander in Kontakt stehen?
Ich glaube, das ist im Kleinen, wir sind ja noch unter 500 Mitarbeitern, trotz allen Wachstums, im Kleinen ist es die gleiche Konstellation wie in einem großen internationalen Konzern. Es gibt ein gemeinsames Set an Herausforderungen und auch der Kontext ist vielleicht ein Stück weit vergleichbar. Man arbeitet in der App-Economy oder in der Medizintechnik, die Wettbewerber heißen AppLovin oder Medtronic und so weiter. Ja, also das ist vergleichbar. Und dann stellt sich die Frage, wie viel Autarkie lasse ich zu on the ground? Sei es in den Landesgesellschaften, jetzt im Konzernumfeld oder sei es in unseren Firmen hier bei Applike. Und der ursprüngliche Auftrag war, die zentralen Prozesse so stark auch zu zentralisieren, dass wir auch skalieren können. Mhm. Aber jetzt durch die unterschiedliche Wachstumsdynamik in den Firmen, hinterfrage ich den Ansatz selber auch immer mehr und habe auch mit den beiden Gründern und auch unseren Geschäftsführern aus den Firmen den ganz klaren Konsens, wir harmonisieren nicht um des Harmonisierens willen, sondern wir müssen immer hingucken, was macht wirklich Sinn übergreifend. Wir werden jetzt nicht Personio und Workday und SAP implementieren, das macht keinen Sinn, das sieht jeder. Bei den Führungskräfteentwicklungsprogrammen gibt es aber auch ein Set von 80%, die man vielleicht deckungsgleich einfach nutzen kann. Dann geht vielleicht mal eine Firma voran, da muss die nächste das Rad nicht neu erfinden, aber kann trotzdem die übrigen 20% dann customizen. Also so jetzt mal in der Theorie. Und so versuchen wir da voranzugehen.
Wie ist das? Hast du dann sozusagen in den Einzelfirmen auch nochmal PersonalerInnen, die an dich entweder direkt oder per Dotline berichten? In den meisten Konstrukten dieser Art ist es ja so, dass es eher eine Dotline ist, weil die Hauptberichtslinie dann an die Geschäftsführung der Einzelfirmen ist. Ah, du nix gerade, scheint bei euch ähnlich zu sein.
Ja, eine Matrix-Organisation würde ich das jetzt hier nicht nennen, was wir aufgebaut haben. Die Zentralfunktionen, auch Legal, oder die Organisationsentwicklung, unsere Agile Coaches, die haben ihren Arbeitsvertrag zu 99% bei der Applike Group, bei der zentralen Holding. Und mein Auftrag zusammen mit den Führungskräften und auch unserem VP Finance ist, diesen Spagat hinzubekommen aus Zentralisierung, Harmonisierung und Businessbedürfnisse, die eben auch sehr unterschiedlich sind. Ich habe aber, deswegen 99%, mittlerweile auch eine Mitarbeiterin, die Organisationsentwicklung bei Edjo macht und auch einen Edjo-Vertrag hat. Und es war interessant zu sehen, die war vorher bei der Applike Group auch und die arbeitet genauso weiter für mich, mit mir und den Business-MDs wie vorher, aber sie hat ihre Farben geändert auf dem Hoodie, den sie trägt. Von schwarz wie Applike zu purple wie Edjo und ist jetzt tiefer integriert in die Firma und man sieht doch, dass das auch einen Unterschied macht. Mhm. Also sie wird jetzt eher wahrgenommen als eine von Edjo, die für uns Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung betreibt. Und das hat, glaube ich, geholfen, mehr PS auf die Straße zu bringen. Gleiche Person, das war total interessant zu sehen. Und ich frage mich, das müssen wir heute nicht vertiefen, inwiefern das auch Sinn machen kann in großen Konzernstrukturen.
Ja, das ist ja eigentlich die ewig währende Frage, wie zentral oder dezentral agierst du? Ne? Und das ist ein Dauerbrenner, ja. der auch, glaube ich, nie komplett beantwortet werden kann. Ich würde immer sagen, es kommt drauf an, so wie du es ja eigentlich auch sagst. Es hängt von der Situation des Reifegrads und auch der Bedürfnisse ab, die vielleicht marktinduziert entstehen.
Schon als HRler, Gero, ist es, glaube ich, auch cool, wenn du verschiedene Perspektiven kennenlernst. Also wenn du mal in der Zentralfunktion mit dem Auftrag, über Länder hinweg einen Standard auszurollen, mal agiert hast und dann wieder das Land bist, die Region bist, über die ein Standard mal wieder ausgegossen werden soll, ohne dass man mal wieder uns zugehört hat, was wir eigentlich brauchen. Diesen Perspektivwechsel selbst mal erlebt zu haben, ist, glaube ich, total wertvoll, weil du wirst danach anders agieren.
Ja, das glaube ich dir absolut. Ich bin ohnehin ein großer Freund von mehr Quereinstiegsformaten, mehr Erfahrungs Hintergründen auch in HR. Also anders formuliert, ich finde es immer gut, wenn HRlerInnen auch mal vielleicht im Business unterwegs waren und das selbst mal vielleicht auch verantwortet haben oder eine Rolle dort verantwortet haben und dann in so eine Funktion gehen, weil man eben auch da ganz anders agiert und breiter denkt. Das macht total Sinn. Du, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Ist ja Logo. Wir haben noch nicht über AI geredet, höchstens implizit. Auch das ist ja so ein Thema. Du hast im Vorgespräch mir schon gesagt, wir sind eine AI-First-Company. Das ist auch kein Wunder, wenn man schaut, wann App-Like gegründet wurde und vor allen Dingen, wie App-Like sich dann in den letzten 3-4 Jahren entwickelt hat. Aber diese unglaubliche Geschwindigkeit in AI und dann bei euch noch mit einem Geschäftsmodell, was selbst eine unglaubliche Geschwindigkeit hat, wie kommt ihr denn da überhaupt hinterher? Also das ist ja fast so, du führst ein Tool ein und 6 Wochen später kannst du eigentlich schon sagen, ja, ist das überhaupt noch das Richtige? Müssen wir jetzt nicht wechseln? Wie ist da eure Diskussion? Wie geht ihr damit um?
Ich würde gerne das Thema vor allem mit Blick auf die Zentralfunktion betrachten jetzt hier heute. Ein Satz vorab in den Tech- und Product-Teams, genau wie du gesagt hast, AI first, das ist tief in die Produkte integriert und wird dort auch vom Business und von den Tech-Teams selber sehr stark getrieben. Unsere Agile-Coaches unterstützen, wir machen zum Beispiel gerade AI-Retros und sammeln von den Teams ein, wie von den Tech-Teams, wie die jetzt damit vorankommen, welche Hürden es noch gibt und wie man da noch besser werden kann. Das ist ja auch eine total wichtige Unterstützungsleistung von HR/Agile. Wenn wir über die Group Central Functions sprechen, da hatten wir erst so eine eher ungesteuerte Phase von Exploration. Also da haben die typischen Early Adopters einfach losgelegt und haben gemacht und haben stolz gezeigt, was sie alles Tolles jetzt mit AI machen können. Und vieles davon war gut und manches war vielleicht am Business-Zweck vorbei, aber in Ordnung. Und privat nutzen das sowieso ja immer mehr Leute. Ja. Und das haben wir jetzt so ein bisschen angefangen, leichter zu steuern und haben so 3 Horizonte eingeführt. Das erste ist Pflicht für alle Mitarbeiter in den Zentralteams von Legal, Finance, HR, IT, wirklich die Pflicht, die verfügbaren Tools zu nutzen. Wir nutzen ja bei uns die Google Suite und da ist das Produkt Gemini total tief integriert. Und ich habe jetzt regelmäßig kommuniziert, dass es keine Option ist, diese Plugins nicht zu nutzen, sondern im Gegenteil, dass die klare Erwartungshaltung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir helfen aber auch mit konkreten Use Cases. Wie kann ich Funktionalität A nutzen für Use Case B? Und da unterstützen wir. Dann gibt es aber natürlich auch das Next Level, sowas wie Vibe Coding oder Agents. Da ist es so, dass wir da noch nicht die Erwartungshaltung an jeden Mitarbeiter haben, sich damit schon vertieft auseinanderzusetzen. Aber wir unterstützen das sehr stark und encouragen das auch und haben zum Beispiel eine freiwillige Community of Practice gegründet, die auch wieder unsere Agile-Coaches steuern. Und da kann man sich gut dazu auseinandersetzen. Wie nutzt du eigentlich Vibe-Coding? Was ist denn das eigentlich? Also es ist auch so ein Safe Space, einfach mal zu sagen, ich weiß nicht, was das ist. Kannst du es mir mal zeigen? Ja. Und das funktioniert ziemlich gut. Und die Idee ist, dass man aus dieser Community of Practice konkrete Use Cases auch dann auf die Phase 1 für alle anderen Mitarbeiter überträgt, die ich gerade ansprach. Und dann gibt's ja noch das dritte Level, das nennen ja viele so AI Frontier. Ich nenne das eher Unclear Territory. Wenn man sich so eine alte Zelda-Gameboy-Welt vorstellt, ist das, wo der Fog of War noch drüber ist. Ja, also komplett schwarz, man weiß gar nicht, was da ist. Ist da Wasser oder ist da Gebirge oder ist da Land? Und da ist auch wieder unser Encouragement, sich damit auseinanderzusetzen an die Leute. Aber die Empfehlung auch, ganz klar, nicht jedem Hype zu erliegen und sich unnötig Sorgen oder Hoffnung zu machen. Aber nutzt das, tut das. Und gleichzeitig, abschließend, haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, welche Daten sie in welchen Tools wie nutzen können. Ja, Gemini zum Beispiel, da trainieren wir mit unserem Input nicht deren Algorithmen. Das ist vertraglich vereinbart und das prüfen wir auch. Und die Daten werden auf Servern in Deutschland gehostet. Und damit ist das ein gutes Tool auch für HR. Es ist nicht ein gutes Tool, einfach irgendein drittes AI-Plugin irgendwie zu installieren, zu nutzen und dann da vertrauliche Daten reinzuhauen. Das ist nicht in Ordnung.
Alles klar. Du hast eben schon gesagt, du bist für die interne IT zuständig. Das fällt vermutlich da alles mit rein, ne?
Ja.
Ich finde das sehr folgerichtig. Wir müssen jetzt langsam leider aus zeitlichen Gründen zum Abschluss kommen. Meine These ist, dass auf Dauer HR und IT immer enger zusammenrücken. Allein aus der Employee Experience herausgedacht oder auch aus der Candidate Experience. Ne? Also all die Tools, die so zur Verfügung stehen, die genutzt werden, haben halt unglaublich viel damit zu tun. Vielleicht irgendwann mal Thema für eine zweite Folge. Das
unterstreiche ich aber sofort. Onboarding, Offboarding sind nur zwei Themen. Da gebe ich dir total recht.
Ja, super. Du, das war total klasse, dass du uns hier so viel Einblicke gewährt hast. Spannende Funktionen, die du da hast. Sicherlich vielleicht irgendwann auch mal Stoff für eine zweite Folge mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Wir sehen uns aber im Juni beim Embrace Festival. Da bist du mit dabei beim CHRO Talk. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da können wir das so ein bisschen vertiefen. Und wer hier zugehört hat und zum Embrace Festival kommt, kann sich ja schon mal Fragen überlegen, die man da vielleicht dann nochmal stellen kann. Erstmal ganz herzlichen Dank, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir in und bei und für die App-Like Group weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg.
Danke, Gero. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dich in Berlin bald wiederzusehen.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.